Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
Das ist also die größte Aufgabe, insbesondere der westlichen Gesellschaften, ein Verständnis für die sich aufdrängenden Themen zu schaffen, sie genau zu umreißen und die Informationen, die es gibt, in Wissen umzukehren. Hier spielen die Medien eine ausschlaggebende Rolle, besonders heute im Zeitalter des Internets. Die Versuchung des Internets liegt jedoch darin, fragmentiert zu lernen. Jede einzelne Information kann separat abgerufen werden. Man muss sie weder im Kopf behalten noch verinnerlichen, da sie jederzeit abrufbar bleiben. Das Internet liefert Informationen, aber nicht notwendigerweise einen Kontext. Diese Lücke können die heute hier versammelten Medien füllen.
Das war Henry Kissinger, der umstrittene Friedensnobelpreisträger, in Berlin diese Woche vor Zeitschriftenverlegern, die Kissinger die goldene Victoria verliehen haben für das Gesamtwerk, für das Gesamtleben. Ja, das ist ein Thema heute im Radio 1 Medienmagazin vom 19. November 2011, die Zeitschriftentage der Verleger. Und außerdem hören Sie dann den Verfassungsschutz. Er nutzt Journalisten ohne Wissen als Quellen in der rechtsradikalen Szene. Außerdem Rückschläge in der Meinungsfreiheit. Es fröstelt im arabischen Frühling und Südsudan die schwierige Geburt der Pressefreiheit im jüngsten Land der Welt. Und das natürlich wie immer.
Vom Mund zum Ohr auf dem Strahle der elektrischen Kraft.
Und Sie hören wieder den Rundfunk Berlin-Brandenburg mit seinem Programm Radio 1.
Polizeieinsatz in Berlin. Massiver Druck auf Rechtsextremisten. Auf Neonazis, die einen Kampf proklamieren. Einen Kampf um die Straße und um die Köpfe.
Na, Jude, freust du, wenn du ein schönes Foto gemacht?
Sie sollten etwas vorsichtig sein, wenn Sie den Abend heute zu Hause verbringen wollen, Alter.
Darf man nicht mal eine freie Meinung äußern? Wo ist die Jude und Schimpfwort? Dritter Jude. Mike.
Das war ein Ausschnitt aus einer RBB-Doku, aus einer Reportage Kampf um die Straße, Kampf um die Köpfe. Die Autoren Norbert Siegmund und Jogoll. Und Jogoll begrüße ich ganz herzlich bei mir zu Gast im Studio. Rechtsradikalismus ist zurzeit in den Medien sehr hoch im Ranking, wenn man das so sagen darf, in der Beachtung. Natürlich Auslöser, weil Medien auch das berichten, was unerhört ist, was ungeheuerlich ist. Fast alarmistisch jetzt auch wieder ein verstärktes Hinsehen. Sie beschäftigen sich kontinuierlich. Sie haben auch beim Langen Atem dafür mal einen Preis bekommen. Rechtsradikalismus, das ist ein Thema, da sind Sie ziemlich dicht drin. Hat Sie das mit Zwickau irgendwie überrascht?
Ja, das Ausmaß hat uns natürlich alle überrascht. Ich habe nicht damit gerechnet, dass es so eine Serie gibt, die eben unentdeckt bleiben kann. Das ist, glaube ich, das Überraschende, dass in dieser Szene Leute da sind, die zum Töten bereit sind. Das überrascht mich in der Tat nicht. Das war mir klar, aber diese Szene ist geschwätzig. Da wird viel geprahlt, da wird viel nach außen gearbeitet. Das ist völlig untypisch, dieses Verhalten, dass man so eine Serie mit so einer unglaublichen Brutalität, unglaublichen Härte durchzieht. Ja, und dann so tut, als sei nichts gewesen, sich gar nicht bekennt, sich nicht sagt, passt auf, das sind wir gewesen, das ist unser Ziel, das ist unser Kampf. Insofern hat mich das sehr überrascht, aber in dem Klima eben auch, wo die Bundesfamilienministerin nichts Besseres weiß, als die Leute zu gängeln, die engagiert gegen Rechtsextremismus arbeiten, denen eine Extremistenklausel abfordert. In so einem Klima kann es eben, glaube ich, schon gut passieren, dass man Dinge übersieht, die eigentlich gar nicht sein dürfen. Es kann nicht sein, dass drei Leute in dieser Brutalität, wie gesagt, türkischstämmige, griechischstämmige Menschen ermorden, hinrichten. Und in diesem Klima kann das eben nicht auffallen. Und ich glaube, da setzt gerade wirklich ein Umdenken ein.
Auch die Bundeskanzlerin zeigte sich erschüttert, zum Beispiel in der Videobotschaft.
Ich habe gesagt, dass diese Taten mich nachdenklich machen. Der eine Grund liegt darin, dass es jahrelang erfolglos blieb, nach den Tätern zu suchen. Und deshalb müssen wir uns bei den Ermittlungen jetzt natürlich fragen, hätte etwas anders laufen müssen? Was könnte besser gemacht werden? Ich möchte nie wieder, dass ein Geheimdienst Vollzugsbefugnisse bekommt. Aber informieren müssen sich die Behörden natürlich untereinander. Hier werden wir genau hinschauen, ob wir etwas aus den Vorgängen lernen müssen.
Denn es gab Kritik, Jogoll, und zwar der thüringische Verfassungsschutz hat angeblich verdeckte Firmen gegründet, so war in verschiedenen Zeitungen zu lesen, über die dann Aufträge an Fernsehjournalisten vergeben wurden, mit dem Ziel darüber, an Bild- und Tonmaterial von Rechtsradikalen zu kommen. Ist das eine gängige Form, wie der Geheimdienst arbeitet? Also werden Sie auch abgeschöpft, wissen Sie das, dass man nach dem Dreh vielleicht dann Ihre, nicht gesendeten, aber dann doch irgendwie archivierten Kassetten kopiert?
Also als ich das gehört habe, habe ich gedacht, das kann nicht wahr sein. Das ist eine echte Bananenrepublik, wenn dem so ist, in der wir da leben. Das ist ein unglaublicher Vorgang, das ist skandalös. Ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen, dass jemals Dinge von mir oder von meinen Kolleginnen und Kollegen abgeschöpft wurden, ohne dass wir das gewusst hätten. Wenn der Verfassungsschutz tatsächlich so arbeitet, ist das absolut skandalös. Zum einen werden da Kolleginnen und Kollegen in einer ohnehin gefährlichen Arbeit gefährdet. Zum anderen ist es aus meiner Sicht ein Frontalangriff aufs Grundgesetz, auf die Pressefreiheit. Weil klar ist ja, wenn Leute wissen, sie reden mit uns, sie versuchen ihre Botschaften zu senden, die wir natürlich kritisch einordnen. Die NPD weiß immer ganz genau, was sie bei uns am Ende bekommt, aber sie reden mit uns. Und wenn die wissen, dass unser Material indirekt, direkt, wie auch immer, an die Sicherheitsbehörden geht, ja, dann ist unsere Arbeit tot. Dann können wir eigentlich im Grunde genommen nichts mehr ausrichten. Das darf nicht sein, das kann nicht sein. Deshalb haben wir auch in ähnlichen Fällen klar entschieden, es gibt ja immer wieder das Begehren von Sicherheitsbehörden. Wir wollen Rohmaterial einsehen. Es gibt ein gutes Beispiel, das ist einige Jahre her, da hat Horst Mahler, ehemaliger Rechtsberater der NPD, vor unserer Kamera mehrmals den Holocaust geleugnet. Dann kamen die Sicherheitsbehörden, haben gesagt, wir wollen dieses Rohmaterial einsehen, um ein Strafverfahren einleiten zu können. Damals gab es aus dem Hause SFB eine klare Entscheidung vom Intendanten Horst Schädle, der hat gesagt, es kommt überhaupt nicht in Frage. Quellen müssen geschützt werden, ob rechtsextremistisch, linksextremistisch, islamistisch, es spielt keine Rolle. Wir können nicht den verlängerten Arm der Sicherheitsbehörden geben, denn dann redet keiner mehr mit uns. Dann sind wir als Empfänger von Botschaften einfach tot. Und um diese Richtlinie bin ich eigentlich froh. Wir machen von unserem Zeugnisverweigerungsrecht immer wieder mal Gebrauch. Ich glaube, es ist, wenn wir vor der Kamera Gewalttaten zum Beispiel filmen würden, wenn es dazu kommt, dass sowas auf dem Band wäre, dann muss man sich in der Tat überlegen, wie geht man damit um. Dann gibt es aber auch Mittel und Wege, dass wir gezwungen werden können, dieses Material rauszugeben. Aber in solchen Bereichen bin ich da strikt dagegen.
Aber ich versuche mich mal in die Logik der Verfassungsschützer hineinzudenken, die ja erstmal Leib und Leben auch von Menschen schützen wollen, indem sie Straftaten aufklären, auch bevor sie begangen werden. Das ist ja, glaube ich, wenn ich das richtig verstehe, auch das Ziel des Verfassungsschutzes. Und da gibt es dann möglicherweise auch das Abwägen, ob die Pressefreiheit beschädigt wird oder ob man tatsächlich hier Menschen retten kann. Ist das nicht zumindest aus der Sicht der Geheimdienstler auch eine plausible Möglichkeit, über Journalisten sozusagen an Material ranzukommen, weil man nicht Verfassungsschutzleute, V-Männer einschleusen kann, was vielleicht viel zu teuer wäre?
Naja gut, aber da muss ich wirklich an das Konstrukt dieses Staates appellieren. Wir leben hier in einer klaren Gewaltenteilung. Unsere Aufgabe ist es, diese drei Gewalten zu beobachten, zu kontrollieren, unseren Beitrag zu dem Funktionieren dieser Demokratie zu leisten. Wenn aber klar ist, dass ich letztendlich gebraucht, missbraucht werde zur Informationsbeschaffung, dann funktioniert das Spiel, das Zusammenspiel einfach nicht mehr. Dann sind Medien irgendwann nicht mehr Medien, sondern sie sind am Ende eben nur noch der verlängerte Arm von Sicherheitsbehörden. Und wenn ich das dann nicht mal weiß, dass ich dazu missbraucht werde, dann ist es, wie gesagt, wie ich eingangs gesagt habe, aus meiner Sicht skandalös und deshalb eben auch ein Angriff auf das Grundgesetz, weil das sieht eben einfach nun mal vor, die Presse ist frei. Und das ist eben ein Teil dieser funktionierenden Demokratien, das darf man nicht aufgeben. Da muss sich der Verfassungsschutz wirklich anderer Möglichkeiten bedienen. Diese Hilflosigkeit, die da jetzt da ist, die kann ich in Teilen verstehen. Ich bin manchmal auch überrascht darüber, wie wenig Verfassungsschutzämter wissen. In Hintergrundgesprächen habe ich wirklich schon manchmal festgestellt, wer redet da jetzt eigentlich mit wem oder wer möchte von wem irgendwas wissen? Ich verstehe, dass natürlich die Informationsbereitschaft in solchen Behörden nicht besonders groß ist, aber manchmal habe ich auch den Eindruck gehabt, dass auch Unwissen da schlichtweg.
Ja, Jogol, er ist RBB-Dokumentarist und auch in der rechtsradikalen Szene unterwegs mit seinen Teams. Und ich weiß nicht, wahrscheinlich wäre es jetzt nicht gut zu sagen, an was Sie gerade recherchieren. Sehen wir uns dann zu gegebenem Zeitpunkt wieder die Sachen im RBB an. Vielen Dank für den Besuch im Studio.
Gerne.
So, jetzt hören Sie gleich nochmal die Bundeskanzlerin, allerdings nicht von ihrem Bundesregierungsportal auf YouTube. Das gucken wir uns nochmal ein bisschen an. Da sind ja die ersten Fragen jetzt eingegangen und bearbeitet worden. Sie hören jetzt einen anderen Ausschnitt.
Professor Boda wird ja nicht müde, uns seit Jahren mit wachsendem Erfolg, glaube ich, nahezubringen, dass wir uns in einer revolutionären Phase befinden, vergleichbar der Erfindung des Buchdrucks.
Ups, das war ja die Rede der Bundeskanzlerin 2009 vor den deutschen Zeitschriftenverlegern. 2011 klang es so.
Herr Professor Boda, wir sprechen seit geraumer Zeit eigentlich darüber, wie verändert die fortschreitende Digitalisierung die Medienwelt. Sie gehören zu den Ersten, die darauf hingewiesen haben, dass die Möglichkeiten der Informationstechnologie, das Internet insbesondere, den Stellenwert haben, den die Buchdruckkunst vor Jahrhunderten hatte.
Nun will ich mich nicht billig lustig machen über ähnliche Redeversatzstücke wie zu Neujahrs- oder Weihnachtsansprachen. Ich will nur dokumentieren, wie zäh und langwierig Medienpolitik ist. Denn bereits vor 2 Jahren rang man seitens der Verleger um ein Leistungsschutzrecht, das die Leistungen der Verleger zur Publizierung von Texten für bestimmte Nutzergruppen vor kostenloser Verwendung schützt. 2009 sagte die Bundeskanzlerin,
Die neue Koalition hat von ihrer Seite schon grundsätzliche Zustimmung erfahren in einer anderen Rechtsfrage, nämlich in dem Leistungsschutzrecht für Presseverleger. Ich weiß um manche Bedenken, die es bei Autoren und natürlich vor allem in der Internetgemeinde gibt. Doch eine überhandnehmende Gratis-Mentalität steht dem wirtschaftlichen Erfolg mit Presseerzeugnissen entgegen. Sie haben darüber gesprochen, Herr Professor Boda. Der Pressevielfalt ist damit auch nicht gedient. Das heißt, wir müssen uns damit beschäftigen, also ein neues Schutzrecht.
Ja, beschäftigen. Es sind 2 Jahre um und es gibt es eigentlich immer noch nicht. Was heißt eigentlich? Es gibt es tatsächlich nicht. Das Leistungsschutzrecht steht zwar im Koalitionsvertrag, doch die Mühlen mahlen langsam. Die Argumente der Verleger überzeugen nicht alle Politiker. Dennoch versicherte Angela Merkel am Freitag vor den Zeitschriftenverlegern.
Das Leistungsschutzrecht ist weit ausgearbeitet. Allerdings, und das ist nicht nur der Druck der sogenannten Interessenten auf den Gesetzgeber, sondern der Druck auf das Parlament kommt auch aus dem Parlament selbst, weil natürlich wir inzwischen auch viele haben, die sehr viel stärker den Interessen des Netzes zugeneigt sind als den Interessen des klassischen Urheberrechts. Das heißt, die Linie der Akzeptanz von einem solchen Leistungsschutzrecht Rechtsgesetz geht nicht nur außen irgendwo durch die Gesellschaft, sondern inzwischen auch mitten durch, noch nicht ganz mitten, aber jedenfalls durch das Parlament. Und es ist ein wachsender Teil von Menschen, die so weit dem Netz verpflichtet sind, dass sie hier erhebliche Bedenken gegen jede Art von Rechtsetzung haben und Einschränkung des Freiraums.
Ja, und offenbar geht dieser Riss durch alle Parteien irgendwie schon. Allerdings, Burkhard Müller-Sönksen von der FDP sagte, man stehe zwar zur Koalitionsaussage, aber alle Interessen müssten genau ausgewogen sein. Frank Zimmermann von der SPD ist skeptisch, ob man in der SPD eine Mehrheit für ein Leistungsschutzrecht hinbekommen würde. Tabea Rössner von Bündnis 90 Die Grünen sieht das Leistungsschutzgesetz ebenfalls sehr kritisch. Würde überhaupt erstmal einen Entwurf lesen dürfen. Also offenbar haben auch noch nicht mal die Politiker im Parlament dort Einblick drauf. Und Dr. Günther Krings von der CDU zu den Verlegern.
Da war nicht davor, beispielsweise von etwas wie dem Leistungsschutzrecht jetzt das ein Laien glückselig machende zu erwarten. Aber ich finde schon, es gibt gute Argumente, das zu tun. Es gibt in der Systematik des Urheberrechts immer den Bereich des Leistungsmittler, die ein besonderes eigenes Recht haben. Die Tonträgerhersteller haben das, Sendunternehmer haben das. Und aus dem Grund haben wir im Koalitionsvertrag gesagt, wir wollen das tun. Frau Rösner hat vollkommen recht, langsam sollten wir mal liefern. Ich warte auch auf das Justizministerium da.
Angeblich gibt es ja da was in der Schublade.
Also ich gucke da nicht in Schubladen rein. Das gehört sich auch nicht, finde ich, für einen konservativen oder bürgerlichen Politiker, sondern ich möchte es gern vorgelegt bekommen. Und das möglichst rasch.
Ja, und angesichts dieser doch Ahnungslosigkeit fragte ich Christoph Käse von der Axel Springer AG, machen Sie sich noch Hoffnung?
Ja, natürlich machen wir uns Hoffnung. Die Kanzlerin hat gerade sehr deutlich angekündigt, dass die Absicht ist, das Leistungsschutzrecht mit dem dritten Korb der Urheberrechtsreform zu verabschieden. Das hat sie als politischen Willen klar geäußert. Natürlich gibt es im Parlament unterschiedliche Meinungen. Das ist überhaupt keine Überraschung. Das wissen wir. Wir wissen auch, wer das ist. Allerdings, die Größenordnung, auch darauf hat sie hingewiesen, sind überschaubar. Es sind vielleicht ein Dutzend Abgeordnete oder vielleicht ein Hauch mehr, vielleicht zwei Dutzend Abgeordnete, aber nicht mehr, die eine radikale Position der Neutralität vertreten und der Offenheit, die der Meinung sind, dass geistiges Eigentum und auch die Leistungen von Verlegern nicht geschützt gehören, sondern dass im Internet bitteschön jeder umsonst auf alles zugreifen können soll, lassen aber die Frage vollständig unbeantwortet, wie dann Nachschub an kreativen Leistungen erbracht werden soll. Diese Position, die im Parlament an manchen Stellen geäußert wird, halten wir weder für vertretbar noch für nachvollziehbar und sind deswegen sehr dankbar, dass die Kanzlerin hier deutliche Worte gesprochen hat und auf die Diskussionen im Parlament hingewiesen hat, aber auch klar gesagt hat, was der Regierungswille ist. Vielleicht noch eine Anmerkung. Es geht im Augenblick nicht darum, das Gesetz ins Parlament einzubringen, sondern worum es im Augenblick geht, ist, dass die Ministerin den Entwurf des Bundesjustizministeriums ins Bundeskabinett einbringt. Das ist der nächste Schritt des Gesetzgebungsverfahrens und darüber reden wir gerade. Und den heutigen Anmerkungen habe ich doch sehr deutlich entnommen, dass eine Kabinettsbefassung mit dem Thema kurz bevorsteht.
Parallel geht dennoch die Verwertung von Printprodukten im Netz weiter. Stichwort ist der i- oder i-Kiosk bei Verlegern. Wie sieht es da beim Springer Verlag aus?
Wir haben einen i-Kiosk. Wir stehen kurz davor, eine neue Fassung des i-Kiosks zu verbreiten. Da werden dann auch Produkte von Dritten vielleicht mit dabei sein können. Das werden wir in Bälde dann auch der Öffentlichkeit vorstellen, wenn es soweit kommt. Wir halten das für ein gutes Produkt. Das ist ein erfolgreiches Produkt bisher. Wir sind wirklich zufrieden mit dem i-Kiosk.
Aber dennoch wurschtelt jeder so ein bisschen vor sich hin und der VDZ-Hauptgeschäftsführer, also derjenige, der die ganzen Zeitschriftenverleger ganz gut unter Kontrolle hat, sage ich mal, Wolfgang Fürstner, sagte mir:
Ich glaube, dass die größte Chance darin besteht, wenn hier gemeinschaftlich gehandelt wird und wenn nicht einzelne Anbieter im Markt sich etablieren, weil die kritische Masse dann nach meiner Einschätzung fehlen würde. Ich glaube, dass wir an den Punkt gelangen werden, wo alle gemeinsam an einem Strang ziehen und ein gemeinsames Angebot entwickeln.
Ja, ansonsten brauchen sich die Zeitschriften eher weniger zu sorgen, weil ihnen geht es ganz gut. Das können Sie auch in einem Vortrag hören von Renate Köcher. Sie ist die Geschäftsführerin des Demokopischen Instituts in Allensbach, die dort einen sehr interessanten Vortrag gehalten hat. Und wenn Sie auf Twitter kommen, Medienmagazin klicken, dann finden Sie auch den passenden Link dazu.
Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
Und jetzt schalten wir hier im Radio 1 Medienmagazin auf den afrikanischen Kontinent. Am 9. Juli erlangte der Südsudan seine Unabhängigkeit. Dafür hatten die Südsudanesen in einem Bürgerkrieg gekämpft und nach langen Jahren der Unterdrückung wollten sie in ihrem neuen Staat in Freiheit leben. Ihre Verfassung schrieben sie so liberal wie kaum eine andere in Afrika und ein wichtiger Baustein, die Garantie der Pressefreiheit. Doch jetzt, gerade einmal 4 Monate nach der Unabhängigkeit, ist genau diese Freiheit in Gefahr. Das sagen Nichtregierungsorganisationen wie Reporter ohne Grenzen. Anlass der Kritik: Anfang November sind 2 Journalisten festgenommen worden. In Juba, der Hauptstadt des Südsudan, hat Pierre Fink zusammen mit seinem Kollegen Benno Müchler die Geschichte recherchiert. Und mit Pierre bin ich jetzt zusammengeschaltet. Pierre, worum geht es da eigentlich? Was wird den beiden Journalisten genau zur Last gelegt?
Es geht um einen Artikel aus der Zeitung The Destiny vom 22. Oktober. Thema war da die Hochzeit von Adud Kier, das ist die Tochter von Präsident Salva Kier, und Anstoß erregt hat vor allem eine Passage.
Die Hochzeit hätte von tausenden Südsudanesen besucht werden können. Mit ihren traditionellen Tänzen hätten sie die Hochzeit in ein nationales Ereignis verwandeln können, wie es in England die Hochzeit von Prince William und Kate Middleton gewesen war. Stattdessen fanden sich in der Kathedrale von Juba nur eine Handvoll Regierungsmitglieder ein, denn die Hochzeit war auf einen niedrigen moralischen Standard reduziert worden.
Um die Aufregung zu verstehen, die diese Passage ausgelöst hat, muss man wissen, dass die Tochter des Präsidenten einen Äthiopier geheiratet hat. Dabei gehört der Präsident zum südsudanesischen Stamm der Dinka und dort gibt es eine Tradition, dass Häuptlinge ihre Töchter nur an Männer aus dem gleichen Stamm verheiraten. Und wer es zulässt, dass die Tochter einen Ausländer heiratet, der bedeutet damit seinen Stammesgenossen, in euren Familien gibt es einfach keinen jungen Mann, der meiner Tochter würdig wäre. Das war so das Empfinden hier im Südsudan bei vielen Menschen und das hat der Artikel in der Destiny ausgesprochen und so kam es zum Entstehen dieses ganzen Skandals.
Und was passierte danach?
Also die Zeitung hat sich ein paar Tage später erstmal entschuldigt in aller Form auf ihrer Titelseite, hat gesagt, es war ein Eingriff in die Persönlichkeitsrechte des Präsidenten und seiner Tochter und sich also vielmals dafür entschuldigt. Ein paar Tage später hat dann der Chefredakteur von Destiny, Gorga Rang, trotzdem eine Einladung bekommen zu einem Gespräch beim Geheimdienst NSS. Mit dabei war auch sein Verleger Djuma Tok und der erinnert sich noch an dieses Treffen.
Wir waren zu einer Diskussion eingeladen. Wir erwarteten ein konstruktives Gespräch. Wir dachten, dass wir uns zusammensetzen können und klären, ob unsere Zeitung einen Fehler gemacht hat. Und wenn ja, wie wir das wieder aus der Welt schaffen können. Aber nach 2 Stunden Gespräch wurde uns ein Brief überreicht, der die Einstellung der Zeitung verfügte. Und dann wurde der Chefredakteur festgenommen.
Ja, und seitdem sitzt Gorga Rang jetzt in Haft, ohne Rechtsanwalt, ohne Anklage und ohne, dass er bisher jemals einen Richter gesehen hätte.
Also nochmal zum Verständnis, der Chefredakteur ist ins Gefängnis gegangen und was ist mit dem Autor passiert?
Ja, der Autor, der ist erstmal untergetaucht. Der war nämlich nicht eingeladen zum Gespräch, hat aber mitbekommen, was mit seinem Chef passiert war und hat sich dann versteckt vor den Geheimdiensten. Aber am 5. November, also 4 Tage nach dieser Festnahme des Chefredakteurs, da hat der Geheimdienst NSS dann auch noch den Autor des Artikels zu fassen bekommen, wie sein Verleger erzählt.
Die Sicherheitsbeamten wussten, dass Dengdet Ayok an diesem Tag in der Redaktion war. Eigentlich ist er gar nicht mehr hierher gekommen, nachdem sein Chefredakteur eingesperrt worden war. Aber ich glaube, die Geheimdienste haben nach ihm gefahndet und dann hat ihnen irgendwer die Information gegeben, dass Dengdet Ayok doch einmal in der Redaktion war. Sie kamen zu 6 mit ihren Gewehren und haben ihn hier festgenommen.
Ja, und seitdem sitzt jetzt auch der Autor Dengdet Ayok in Haft beim Geheimdienst NSS, inzwischen schon seit 2 Wochen.
Was ist dieser Geheimdienst NSS? Was weiß man über diesen Geheimdienst?
Man weiß so gut wie nichts über diesen neuen Geheimdienst, der auch erst ein paar Monate alt ist. Also was man weiß ist, wo sein Hauptsitz ist, am Stadtrand von Juba, in der Nähe des Djebel-Berges, das ist so ein fensterloses Gebäude, 4 Stockwerke hoch, außenrum eine 3 Meter hohe Mauer mit ganz schweren Eisentoren. Und die Südsudanesen, die haben richtig Angst vor diesem Gebäude. Also wenn man den Taxifahrer fragt, dort anzuhalten, das macht er gar nicht, der fährt einfach weiter. Fotografieren ist verboten. Und ich habe meine Kollegen hier in Südsudan bei den Tageszeitungen und in den Radiosendern gefragt, was denn passiert, ob das sinnvoll ist, dass ich da mal eine Presseanfrage stelle. Und die haben gesagt, bloß nicht, da bekommst du keine Antwort, sondern da wirst du einfach nur selbst in Haft gesteckt. Und einer der wenigen, die sich jetzt reingetraut haben in dieses Gebäude, das war der Verleger, weil der unbedingt seine beiden Redakteure in Haft besuchen wollte. Und der berichtet aus dem NSS-Hauptsitz.
Sie haben viele Beschwerden. Sie werden gefoltert. Sie bekommen zu wenig zu essen und zu wenig zu trinken. Aber vor allem die Folter. In manchen Nächten kamen Geheimdienste und haben sie aus ihren Zellen geholt. Dann wurden sie geschlagen und schließlich in die Zellen zurückgebracht.
Ich habe gesagt, also Reporter ohne Grenzen hat auf diesen Fall zumindest hier in Deutschland aufmerksam gemacht. Gibt es andere Reaktionen?
Ja, durch die ganze Band weg. Bei den Nichtregierungsorganisationen, alles Wichtige, Internationale hat Beschwerde eingelegt, zum Beispiel Amnesty International und auch ganz viele von diesen jungen, gerade erst entstehenden nationalen NGOs, wie zum Beispiel die Association for Media Development in South Sudan. Auch die haben gesagt, das ist ein Unding und die beiden Redakteure müssen sofort freigelassen werden. Und die härteste Kritik mit, die kam von Tom Rhodes, der arbeitet für das Committee to Protect Journalists und der ist auch gleichzeitig noch einer der besten Kenner der Presselandschaft hier im Südsudan, denn der hat vor ein paar Wochen erst einen Report geschrieben über die Lage der Pressefreiheit im Land, ist durch ganz Südsudan gereist, hat mit Dutzenden Journalisten gesprochen und mit dieser Erfahrung im Hinterkopf sagt der jetzt, also die Festnahme der Destiny-Journalisten ist zwar der spektakulärste Fall bisher, aber ein Einzelfall ist es definitiv nicht.
Es gab etliche Fälle, in denen Journalisten kurzfristig in Haft genommen wurden. Die Festnahmen waren jedes Mal willkürlich, ohne Bezug auf Gesetze, ohne dass eine Anklage erhoben wurde. Das ist ein Trend, der enden muss, bevor ein solcher Umgang mit der Presse im Südsudan noch zur Regel wird.
Wenn es kein Einzelfall ist, haben Sie persönlich solch eine Vorgehensweise bei Ihnen erlebt? Also zensiert man Sie oder behindert man Sie oder gibt es andere Drohgebärden?
Also ich muss zum ersten Mal als Journalist darüber nachdenken, welche Fragen ich stelle und wo ich überhaupt hingehe. Das ist mir davor noch niemals passiert. Sehr, sehr unangenehmes Gefühl. Und teilweise habe ich auch schon gespürt, direkt den Zugriff der Sicherheitsbehörden. Am Montag zum Beispiel war ich für eine Recherche über eine Ölpipeline im Ölministerium hier in Juba und hatte mich dann vorgearbeitet ins Vorzimmer des Ministers und habe mir dort Notizen gemacht von den ganzen Menschen im Anzug, die herumsaßen und dort um Ölkontingente werben wollten. Und das hat jemand gesehen, Sicherheitsbeamter in einem anderen Raum. Der kam reingestürmt, hat mich angebrüllt, was ich da mache, das sei illegal. Dabei gibt es natürlich kein Gesetz, das sowas verbietet, und hat mir dann die Seite mit meinen Notizen aus dem Notizblock rausgerissen.
Nochmal zum Fall des Destiny-Journalisten. Gibt es eine offizielle Reaktion der Regierung?
Ja, Präsident Salva Kiir hat sich gerade in einer Rede zu dem Fall geäußert und hat darin ganz klar gesagt, die Journalisten sitzen aus seiner Sicht zu Recht in Haft. Für seine Kritiker im eigenen Land hatte der Präsident nur Häme übrig, nämlich gesagt, die sollen sich jetzt mal nicht auf die Seiten der Inhaftierten schlagen. Die hätten ihm lieber mal vor einem Monat ihre südsudanesischen Söhne vorstellen sollen als Heiratskandidaten für die Tochter. Also da versucht er das Ganze ins Lächerliche zu ziehen, aber dabei ist offensichtlich, dass es sich hier um einen Rechtsbruch handelt. Denn Artikel 19 der südsudanesischen Verfassung sagt ganz klar, Verdächtige dürfen nicht länger als 24 Stunden inhaftiert werden, ohne ihren Richter zu sehen. Genau das ist passiert bei den beiden Journalisten. Und ein anderer Rechtsbruch ist, dass der Geheimdienst eingeschritten ist. Der ist überhaupt nicht zuständig für die Aufsicht der Presse. Das ist Sache des Informationsministeriums. Doch dessen Vizechef Atemyag Atep, der streitet jede Verantwortung für die Festnahmen ab.
Ich kann mich nicht dazu äußern, ob das Vorgehen gegen die beiden Journalisten gerechtfertigt war. Vielleicht haben das Leute entschieden, ohne die Familie des Präsidenten überhaupt zu fragen. Ich habe keine Ahnung. Im Kabinett ist dieser Fall niemals diskutiert worden.
Und als ich das Aufnahmegerät dann ausgeschaltet hatte, da wurde Atemyag Atep noch deutlicher. Da sagte er mir dann nämlich, der Präsident und der Geheimdienstchef, die würden glauben, dass sie über den Gesetzen stehen. Womöglich also ein Alleingang, der da passiert ist, vorbei nicht nur an Gerichten und am Parlament, sondern auch an weiten Teilen der Regierung. Sowas kann passieren in diesem jungen Land Südsudan, in dem die demokratischen Institutionen gerade erst am Wachsen sind und noch sehr, sehr schwach sind.
Nun kann ich mir vorstellen, dass man da vielleicht so ein Gremium anrufen kann, das genau das kontrolliert. Gibt es das im Südsudan oder wie könnte man diese Institutionen im Bereich der Pressefreiheit stärken aus Ihrer Sicht?
Im Moment gibt es gar nichts. Also es gibt kein Äquivalent zum Beispiel für den Deutschen Presserat oder so eine unabhängige Kontrollinstanz. Das Einzige, was es gibt, ist der Artikel 24 der Verfassung, der sagt, die Presse ist frei. Aber was das genau bedeutet und wie dann in einem Rechtsstreit die Güterabwägung ist gegenüber anderen Rechtsgütern, das steht total in den Sternen. Und die Journalisten hoffen deswegen erstmal vor allem darauf, dass sie ein Pressegesetz bekommen. Das gibt es nämlich tatsächlich noch immer nicht hier in diesem Land. Dabei ist das schon seit 5 Jahren in Arbeit. Also direkt nach dem Friedensabkommen mit dem Südsudan hat man begonnen, ein Pressegesetz auszuarbeiten. Und die Journalisten sagen, es hätte längst fertig sein müssen. Die Politiker, so die Journalisten, verschleppen dieses Pressegesetz. Einfach weil sie kein Interesse daran haben, dass die Rechte der Journalisten ganz klar festgelegt sind. So sagt zum Beispiel der Chefredakteur der kritischen Tageszeitung The Citizen, Nial Boll.
Die Korruption ist sehr hoch und die Regierung will sich schützen. Das ist der erste Grund. Der zweite ist, die Regierenden sind unsicher. Sie haben kein Vertrauen in sich, dass sie regieren können. Sie glauben, dass die leiseste Kritik sie jederzeit vom Stuhl fegen könnte.
Sind die Aussichten auf ein Pressegesetz realistisch?
Die sind ganz, ganz schlecht im Moment. Also jedenfalls in den nächsten Monaten wird es wohl auf keinen Fall was. Der stellvertretende Informationsminister, der sagte mir, dass der Entwurf noch nicht mal im Kabinett angekommen ist. Also das sieht alles so aus, als würden südsudanesische Journalisten weiterhin ohne klaren Schutz arbeiten müssen. Das ist traurig, besonders für dieses Land, das 22 Jahre lang Bürgerkrieg hinter sich hatte, der geführt wurde, um Freiheit zu erlangen. Jetzt hat das Land Unabhängigkeit, aber seine Bürger und besonders seine Journalisten, die haben noch nicht besonders viel Freiheit.
Pierre Fink über die schwierige Geburt der Pressefreiheit im Südsudan. Beste Grüße nach Juba.
Vielen Dank.
Radio 1 mit dem Medienmagazin. Wir bleiben auf dem afrikanischen Kontinent. Ende dieses Monats finden nämlich in Ägypten die ersten freien Wahlen statt. Wir erinnern uns an die bewegenden Bilder vom Tahrirplatz Anfang des Jahres, wo Millionen Menschen gegen jahrzehntelange Unterdrückung und für den Rücktritt ihres Diktators Mubarak demonstriert haben. Erfolgreich. Mubarak muss sich nun vor einem Gericht verantworten. Das Land wird übergangsweise von einer Militärregierung regiert, die, so hatte sie es erklärt, die Macht an eine demokratisch gewählte Führung abgeben will. Klingt eigentlich nach der perfekten Revolution, doch ganz so rosig ist die Lage dann doch nicht, denn seit dem Sturz Mubaraks werden immer wieder Blogger inhaftiert und Journalisten bei der Arbeit behindert. Und wir haben es auch in den Nachrichten gehört, die Lage in Ägypten ist ziemlich angespannt. Wie passiert das zusammen mit freien Wahlen und unfreier Presse? Im Studio ist jetzt Eleni Klotzikas, die auch noch mal ganz kurz in den Nachrichtenticker hineingesehen hat. Wie ist es zurzeit in Ägypten?
Ja, es hat gerade heute wieder Zusammenstöße gegeben zwischen der Militärpolizei und den Demonstranten. Es sind wieder Tausende auf den Tahrirplatz gegangen und haben für Freiheit demonstriert. Und zwar, so scheint es, klebt der Militärrat, der eigentlich eine Übergangsregierung darstellt, an der Macht, will sich auch, nachdem es Wahlen gegeben hat, der parlamentarischen Kontrolle entziehen. Rückschläge hat es übrigens auch gegeben in der Presse- und Meinungsfreiheit. So wurde zum Beispiel vor kurzem der ägyptische Blogger Ala Abdel Fattah festgenommen. Er hat auf seinem Blog über blutige Zusammenstöße zwischen Demonstranten und Polizisten geschrieben. Auch ein 25-jähriger Blogger wurde zu 3 Jahren Haft verurteilt, weil er sich kritisch dem Militär gegenüber geäußert hat. Und auch Journalisten mussten Schikane hinnehmen. Und das hört sich so ein bisschen an wie damals unter der Ära Mubaraks, und das beunruhigt Organisationen wie Reporter ohne Grenzen. Zum Beispiel dazu die Pressereferentin der deutschen Sektion von Reporter ohne Grenzen, Anja Viol.
Natürlich ist die Situation immer noch viel besser als während der Revolution und auch während der Ära Mubarak. Aber dennoch haben sich jetzt doch viele Anzeichen gehäuft, dass es die Übergangsregierung mit Presse- und Meinungsfreiheit eigentlich nicht ernst nimmt. Und deswegen sehen wir zurzeit den Übergang zu Demokratie und Menschenrechten, zu denen sich ja eigentlich die Regierung bekannt hat, die Übergangsregierung, als gefährdet an.
Am 28. November beginnen die freien Wahlen in Ägypten als mehrstufiger Prozess, die erst im Januar 2012 abgeschlossen sein sollen. Dann hat Ägypten ein frei gewähltes Parlament. Aber wie halten es die Parteien mit der Presse- und Meinungsfreiheit? Gibt es darüber schon Aussagen?
Ja, und zwar als aussichtsreich gelten ja zum Beispiel die islamischen Parteien, wie zum Beispiel der politische Arm der Muslimbrüderschaft. Und ich hatte im Anschluss einer Talkshow bei Deutsche Welle TV, auch mit Hilfe der Deutschen Welle, die Gelegenheit, mit dem Generalsekretär der Partei der Freiheit und Gerechtigkeit, dem politischen Arm im Prinzip der Muslimbrüderschaft, ein kurzes telefonisches Interview zu führen. Herr Mohamed El Beltegi habe ich gefragt, wie er das Vorgehen der Militärs gegen Journalisten und Blogger aktuell bewertet.
Wir sind für die Meinungsfreiheit und alle Maßnahmen, die diese unterstützen, auch wenn diese Meinungen anders sind als unsere. Wir sehen das als ein internationales Menschenrecht an. Wir haben selber unter dem alten Regime gelitten, mussten Drohungen und Repressionen erfahren, und wir werden nicht akzeptieren, dass sich das nach der Revolution wiederholt. Aber leider passiert das jetzt auch, und das müssen wir verhindern.
Man hört also, die Islamische Partei der Freiheit und Gerechtigkeit distanziert sich ganz klar davon, und ja, man spricht sich auch für Meinungsfreiheit aus und möchte die auch wahren, selbst wenn man an der Regierung beteiligt ist, so das offizielle Statement.
Ja, aber man hört und liest sehr viel über diese Muslimbrüderschaft. Sie geben sich aus als religiöse Kraft der Mitte. Dennoch wollen sie die Scharia, das islamische Gesetz, in der Verfassung verankern. Widerspricht das eigentlich nicht den Prinzipien der Meinungsfreiheit irgendwie? Also aus europäischer Sicht?
Ja, also Experten, mit denen ich darüber gesprochen habe, sind darüber geteilter Meinung. Dennoch sagen viele, klar, eine Demokratie mit Meinungsfreiheit nach westlichen Idealen wird es dort sicherlich nicht geben, zumindest jetzt noch nicht. Und Ägypten bleibt auch nach dem arabischen Frühling ein sehr islamisches Land. Ganz aktuell ein Beispiel, was jetzt auch durch die deutsche Presse ging. Eine Kunststudentin hatte ja als Protest Nacktfotos von sich auf ihrem Blog veröffentlicht. Und das hat wirklich einen Aufruhr ausgelöst und auch dazu geführt, dass sich liberale Kräfte eigentlich, die politischen Parteien, sich auch da distanziert haben. Kritik am Islam oder auch Satire in Form von Karikaturen wird es sicherlich nicht geben, und das wird dann eher unter Beleidigungen fallen wahrscheinlich als unter Meinungsfreiheit. Aber ob man jetzt sozusagen jegliche Art von Kritik verbietet, das glauben dann viele Experten auch wiederum nicht, weil man sagt ja, die Muslimbrüder haben selber sehr unter dem Regime Mubaraks gelitten und unter den Repressionen, und sie werden sicherlich die Meinungsfreiheit und die Pressefreiheit versuchen zumindest in bestimmten Bereichen zu wahren. Und vor allem sollte man die Hoffnung nicht aufgeben. Das sagt zum Beispiel Mustafa Isaid, Leiter des arabischen Programms der Deutschen Welle.
Es gab eine Faszination für diese Arabellion oder für diesen arabischen Frühling. Diese Faszination darf ja nicht hinwegtäuschen, dass es auch Rückschläge geben kann. Ist ein Deckel weg. Die Despoten sind weg und es gibt jetzt Raum für Gestaltung. Und diese Gestaltung kann in verschiedene Richtungen gehen. Ich denke, sowohl die Menschen in Kairo, in Tunesien, in Libyen, überall werden wachsam sein, was passiert. Sie müssen ja beobachten und agieren. Sie dürfen sich jetzt nicht zur Ruhe setzen und sagen, wir haben es geschafft. Der Prozess geht noch an.
Kann der Westen irgendetwas tun, um die demokratischen Kräfte zu stärken, oder sollte man da wirklich die Finger von lassen?
Na, jetzt ist man erstmal vorsichtig, weil man nicht weiß, wer die Wahlen gewinnt. Aber was schon getan wird, auch mit Steuergeldern natürlich finanziert, die Deutsche Welle hat so eine Art Talkshow-Offensive gestartet, eine Art Fernsehbrücke. Man muss sich das so vorstellen, eine arabisch sprechende Moderatorin sitzt in Berlin mit einem Politiker aus dem Bundestag beispielsweise. Als ich da war, war das Klaus Brandner im Studio. Und in Ägypten ist dann per Schaltung ein ägyptischer oder zwei ägyptische Politiker zugeschaltet, die dann miteinander diskutieren und einfach ihre Positionen abstecken. Und das ist natürlich erstmal so ein Anfang, um miteinander ins Gespräch zu kommen. Besonders erfolgreich ist aber eine Jugendsendung, wo natürlich genau die Leute zu Wort kommen, die Jungstudenten, die auch Tag und Nacht auch heute noch auf dem Tahrirplatz für die Revolution ausgeharrt haben.
Also wir haben einen Jugendtalk, wo wir junge Moderatoren haben, sehr frisch. Sie gehen auf Sendung, haben immer als Gast einen Jugendvertreter aus Deutschland und einen oder eine aus Ägypten. Das sind die Leute, die auf die Straße damals, auf dem Tahrirplatz waren. Diese Menschen sprechen in aller Ehrlichkeit. Also sie haben keine diplomatischen Floskeln, die sie uns jetzt abgeben. Sie sagen, was sie denken. Und meistens ist das so scharf formuliert. Und das kommt ja gut an bei den Zuschauern. Die Jugend-Talk-Sendung hat auch einen großen Erfolg in Ägypten. 14% Zuschaueranteil bei jeder Folge seit dem Anfang im September. Diese Sendung hat auch den Reiz, dass wir sie mit einem ägyptischen Partner produzieren.
Eleni Klotzikas berichtete über die Revolution in Ägypten und die Meinungsfreiheit, den Ist-Zustand und Deutsche Welle TV. Da müssten Sie mal selbst gucken im Internet, wie man das empfangen kann. Die Sendung ist leider auf Arabisch.
Den Abschluss des Podcasts bildet als Bonustrack der Vortrag der vorhin schon erwähnten Professor Dr. Renate Köcher, der Geschäftsführerin des Instituts für Demoskopie Allensbach. Mit ihrem Vortrag die Transformation der Medien und die Folgen für Verlage, Gesellschaft und Politik, am Anfang etwas grundsätzlicher gehalten, aber dann auch mit Zahlen.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, Anfang des Monats hat ja Herr Fürstner bei der Pressekonferenz Ihres Verbandes das Fazit gezogen, der mediale Wandel wird von Gesellschaft und Politik in seiner vollen Dimension immer noch nicht erkannt. Und man kann eigentlich nur ausrufen, genau so ist es. Und dies ist ein gravierendes Defizit angesichts der Bedeutung der Medien in der modernen Gesellschaft. Denn Information ist ja die Grundvoraussetzung für eine funktionierende Demokratie. Und es ist eigentlich erstaunlich, wie wenig sich Gesellschaft und Politik mit der Frage auseinandersetzen, wie sich die Voraussetzungen für Information und Meinungsbildung entwickeln. Der Transformationsprozess der Medien und der Mediennutzung wird eigentlich primär wie ein gleichsam naturgesetzlicher Wandel unter dem Einfluss des technologischen Fortschritts gewertet und die Veränderungen der Mediennutzung primär als ein Substitutionsprozess von außen angesehen, von etablierten durch neue Medien. Und durch die dynamische Entwicklung der Internetnutzung über die letzten 10 Jahre hinweg ist weit verbreitet eigentlich die Überzeugung gewachsen, dass sich die gesellschaftliche Information wie Kommunikation künftig primär auf dieser Plattform entwickeln und vollziehen wird. Und allgemein wird oft auch davon ausgegangen, dass sich die Voraussetzungen für eine umfassende Information schon allein durch die Vermehrung des Informationsangebotes auf den verschiedenen Plattformen hier deutlich verbessert haben. Und manche verbinden damit auch die optimistische Prognose, dass der Informationsstand und die Urteilsfähigkeit in der Breite wachsen und dass gleichzeitig durch die Möglichkeiten jetzt der dialogischen Kommunikation die Lebendigkeit der Demokratie wächst, die Vitalität wächst und gerade auch Medien in ein ganz anderes Verhältnis zu den Rezipienten gelangen, weil sie hier jetzt weitaus mehr Feedback haben und dialogische Formen praktizieren können. Wenn man sich zunächst einmal die quantitative Entwicklung der Mediengattungen anschaut und in den Mediengattungen anschaut, natürlich hat sich das Informationsangebot immens verbreitert, und zwar nicht nur durch das Hinzutreten des Internet, sondern ja auch in den etablierten Mediengattungen. Sie sind ja auch ein eindrucksvolles Beispiel dafür, denn die Bilanz des letzten Jahres ist ja ein Nettozuwachs an 55 Titeln. Das ist ja schon mal beachtlich in einer solchen Mediengattung. Und die Verlage tragen ja auch erheblich zu der Ausweitung des Informationsangebots auf der Plattform Internet bei. Und die Bevölkerung macht von der Ausweitung des Informationsangebotes im Netz eigentlich immer mehr Gebrauch. Dieses Medium deckt ja mittlerweile 70% der gesamten Bevölkerung ab und deckt nahezu 100% der Bevölkerung ab. Wenn man sich auch mal anschaut, ist dieser Prozess jetzt allmählich zu einem Ende gekommen? Nein, die Nutzungsintensität des Internets steigt kontinuierlich weiter an. Mittlerweile nutzt die Mehrheit der unter 65-jährigen Bevölkerung, denn dort findet die Entwicklung bisher primär statt, dieses Medium mehrmals täglich. Und die Frequenz, die wird natürlich sich jetzt in nächster Zeit weiter erhöhen durch die mobilen Nutzungsmöglichkeiten, die jetzt in den letzten Jahren hinzugetreten sind, eigentlich erst so seit einem Jahr wirklich verstärkt da sind, auch durch Medien oder neue Techniken wie den iPad. Und hier sieht man, dass schon ein knappes Fünftel der Bevölkerung von dieser Möglichkeit der mobilen Nutzung des Internet Gebrauch macht. Und dies wird auch die Frequenz der Nutzung weiter erhöhen. Gleichzeitig, wenn man hier sich anschaut, was wächst im Netz im Moment besonders dynamisch, dann sind das vor allem die sozialen Netzwerke auch, und zwar in allen Altersgruppen, ursprünglich primär bei den jüngeren Altersgruppen, aber mittlerweile auch sehr dynamisch bei den 30- bis 39-Jährigen und verstärkt auch bei den 40- bis 49-Jährigen. Und auch da ist die Nutzungsfrequenz außerordentlich hoch, also die große Mehrzahl täglich oder fast täglich. Die entscheidende Frage aber, wenn man all diese Entwicklungen sieht, was wird da denn eigentlich gemacht im Netz? Was wird kommuniziert? Worüber informiert man sich? Und was wird auch gerade in den Netzwerken ausgetauscht? Damit beschäftigt sich ja auch jetzt gerade die Politik sehr intensiv, auch die Wirtschaft sehr intensiv. Wie weit diese Netzwerke eine besonders interessante Möglichkeit bieten, sich hier zu profilieren. Da muss man natürlich sehen, dass Internetnutzung etwas außerordentlich Heterogenes ist, einfach weil das Internet wirklich die berühmte, ich glaube, im Bayerischen beheimatete eierlegende Wollmilchsau ist. Und von daher hat man hier viele Nutzungsmuster, die nur eingeschränkt mit klassischer Information zu tun haben. Die höchste Nutzungsfrequenz weisen Kommunikations- und Transaktionsnutzungen auf, wie E-Mails, Communities, Online-Banking und Shopping. Ich werde viel trinken müssen mit meiner Erkältung. So, dann geht es aber immer wieder 5 Minuten weiter. Besonders in der jungen Generation ganz klar das Internet in hohem Maße als Kommunikationsmedium genutzt. Und da ist natürlich die Frage interessant, worüber kommunizieren denn gerade auch jüngere Zielgruppen im Netz. Und das ist in hohem Maße, sind das private Informationen über die eigene Lebenssituation, über Veränderungen der Lebenssituation, über eigene Präferenzen. Und es wird in der Regel auch mit dem eigenen Freundes- und Bekanntenkreis kommuniziert. Und auch die sehr dynamisch wachsenden Social Communities werden von der großen Mehrheit in erster Linie zunächst einmal genutzt, um den eigenen Bekannten- und Freundeskreis zu pflegen und teilweise auch zu erweitern. Und Nutzungen, die mehr auf andere Angebote dann in den sozialen Netzwerken gehen, sind zunächst einmal da am Rand. Aber man muss gleichzeitig sagen, das ist eine Entwicklung, die ja erst ganz neuen Datums ist. Die sozialen Netzwerke sind ja in den letzten zwei Jahren regelrecht explodiert, insbesondere Facebook in der Reichweite. Und von daher wird man hier auch sich ganz genau anschauen müssen, wie sich hier die Nutzungsmuster in den nächsten 1, 2, 3 Jahren entwickeln. Aber von daher vieles private Kommunikation, aber auch für die Information wird das Internet immer wichtiger. Aber es hat eine ganz spezifische Eigenheit, dass es nämlich bei der Nutzung wesentlich stärker abhängt von einem aktivierten Informationsbedarf hier in der Bevölkerung bei den Rezipienten. Wenn man sich das jetzt erst noch mal anschaut, ich will Ihnen nur einiges hier mit Zahlen unterlegen, die intensive Nutzung des Internet für Kommunikation in jüngeren Zielgruppen. Man sieht hier an diesem Auszug aus einer Untersuchung, dass gerade von sehr jungen Zielgruppen die Mehrheit der Internetzeit, Kommunikationszeit ist mit anderen. Jenseits des 30. Lebensjahres verändert sich das dann deutlich. Aber es ist auch so, dass gerade auch für junge Zielgruppen gilt, dass sie weit überdurchschnittlich hier das Internet mittlerweile als ein unverzichtbares Medium für die eigene Information und Kommunikation ansehen. Aber Information über das Internet ist etwas ganz anderes als Information über Fernsehen, über Zeitungen, über Zeitschriften. Denn bei dem Internet, seine besondere Begabung ist, Informationen bereitzustellen, die ich haben will zu einem bestimmten Zeitpunkt. Und da hat das Internet so richtig einen Siegeszug angetreten, deklassiert auch zunehmend alle anderen Mediengattungen. Wenn man sich über ein Thema näher informieren möchte, dann sucht man im Internet. Das hat immer mehr zugenommen. In der jungen Generation liegt das Internet hier schon mit großem Abstand vorne. Das heißt, wenn ein aktivierter Informationsbedarf vorliegt, aber die Frage ist natürlich, wie weit kann man in der Breite für eine Vielzahl von Themen einen aktivierten Informationsbedarf unterstellen? Das Internet hat eine Eigenheit. Dadurch, dass es wie ein großer Informationsvorratsschrank 24 Stunden am Tag zur Verfügung steht, hat es gerade in der jungen Generation die Einstellung gefördert, wenn ich in der täglichen Information etwas verpasse auf anderen Medien, macht das gar nichts. Ich muss mich auch nicht täglich informieren, weil ich ja auf Knopfdruck alles kriege, was ich brauchen kann. Aber dieser aktivierte Informationsbedarf, der ist eben nicht ständig auf hohem Niveau da, sondern der entsteht gekoppelt an eigene Interessen und der entsteht bei besonderen Ereignissen. Das sieht man hier, Haltung hier, ich informiere mich im Internet vor allem über Politik, wenn es ein bestimmtes Thema oder Ereignis gibt, das mich besonders interessiert. Das ist ein Wesensmerkmal der Internetnutzung und gerade auch von jüngeren Nutzern betont. Und das verändert natürlich auch die Wahrnehmung von Politik, verändert die Beteiligung an Politik. Wir haben jetzt schon viel heftigere, kürzere Aufregungszyklen in der Politik. Und der Anteil wächst in der jüngeren Generation, der oft auf ein Ereignis dann anspringt, aber dem das Fundament fehlt, dieses Ereignis dann einzuordnen, weil vorher keine kontinuierliche Information erfolgt ist. Das heißt, dass hier eigentlich alle Mediengattungen mit neuen Herausforderungen konfrontiert sind und sich viel mehr als früher darauf vorbereiten müssen, dass sie hier teilweise Nutzerkreise informieren, die über relativ wenig Vorinformation verfügen und dass man entsprechend nicht, wenn man zum 10. Mal über ein bestimmtes Ereignis berichtet, dass man nicht unbedingt unterstellen kann, dass der Bezugsrahmen für dieses Ereignis wirklich hier bei vielen Nutzerkreisen gegeben ist. Man hat ganz klar eine Enthabitualisierung der Information der Bevölkerung. Das trifft primär die Tageszeitung. Es trifft aber teilweise auch die anderen Medien und es prägt die Nutzungsmuster des Internet. Wenn man beispielsweise, ich habe mich hier sehr stark über Politik, auf Politik konzentriert, weil ja im Anschluss eine Podiumsdiskussion unter Politikern hier stattfindet. Wenn man sich anschaut, die weiten Nutzerkreise von Internetinformationen über Politik, ungemein eindrucksvoll. Die Mehrheit der gesamten Bevölkerung bezieht mittlerweile Informationen über politische Ereignisse aus dem Netz. Aber wenn man dann nachprüft, wie viele davon machen das mit einer gewissen Regelmäßigkeit, nämlich also mindestens einmal oder mehrfach in der Woche, dann liegt dieser Anteil hier bei einem Fünftel der Bevölkerung. Und dies erklärt, warum bei den Stichtagsbefragungen der tagesaktuellen Information über Politik eigentlich noch das klassische Ranking der Medien weitgehend unangetastet ist. Das heißt, an der Spitze das Fernsehen, gefolgt von Printmedien, dann Rundfunk und schließlich das Internet, das kontinuierlich wächst, aber hier doch deutlich zurückliegt. Auch wenn man hier einen stärker subjektiven Indikator wählt, was sind die wichtigsten Informationsquellen über Politik, sieht man in der Bevölkerung insgesamt eigentlich die wirklich klassische Rangfolge des öffentlich-rechtlichen Fernsehens, das nach wie vor in der Bevölkerung in weitaus höherem Ansehen steht als das private Fernsehen. Dann die Lokalpresse, persönliche Gespräche, dann kommen spezialisierte Nachrichtensender und öffentlich-rechtliche Radiosender und dann das Privatfernsehen und dann die auf politische Informationen spezialisierten Magazine wie Spiegel, Fokus und Stern. Und hier daneben gehalten die junge Generation ein deutlich anderes Bild. Ich zeige Ihnen gleich noch den Online-Bereich, der ist auf der zweiten Seite. Man sieht hier öffentlich-rechtliches Fernsehen bei der jungen Generation deutlich weniger populär, Privatfernsehen stärker populär und das Thema Lokalpresse deutlich schwächer als in der Bevölkerung insgesamt. Das öffentlich-rechtliche Fernsehen ist immer traurig, wenn es das sieht, braucht es überhaupt nicht zu sein, weil jenseits der 30 die Leute dann in Scharen eigentlich zum öffentlich-rechtlichen durchaus wechseln, wie Kohortenanalysen belegen. Jetzt die Internetinformation bei der Frage, was sind Ihre wichtigsten Informationsquellen über Politik? Da sieht man, dass der gesamte Online-Bereich hier eher unter ferner Liefen noch läuft. Und die größte Bedeutung haben hier eigentlich die Online-Angebote von Zeitschriften und auch von Zeitungen. In der jungen Generation spielt das Thema soziale Netzwerke hier schon eine große Rolle. Das ist dann oft auch der Austausch mit anderen, also persönliche Kommunikation über Politik in den privaten Netzwerken, in den sozialen Netzwerken. Das Thema Glaubwürdigkeit erbringt sehr bemerkenswerte Ergebnisse, wenn man die verschiedenen Mediengattungen sich anschaut. Wieder hier mit Abstand an der Spitze der ganze öffentlich-rechtliche Bereich, ob Fernsehsender oder Radiosender, die Lokalpresse und auch die überregionalen Tageszeitungen, die Nachrichtenmagazine, Spiegel, Stern, Fokus, von der Mehrheit hier genannt, als Informationsquellen, denen man hier Vertrauen schenkt. Und auf der zweiten, und wenn man hier jetzt noch hinzunimmt, die Personen, die sich im Internet häufig über Politik informieren, da könnte man ja vermuten, dass die vielleicht ein anderes Glaubwürdigkeitsranking herstellen. Das ist aber nicht der Fall, sondern in hohem Maße vertrauen sie auch hier diesen etablierten Informationsquellen, gerade auch den überregionalen Tageszeitungen, Wirtschaftszeitungen, in hohem Maße Nachrichtenmagazinen und eben dem ganzen öffentlich-rechtlichen Bereich. Und wenn man dann hier ans Ende des Rankings geht, dann steht auf dem letzten Platz das Medium, das neuerdings die Politik so fasziniert, Twitter. Und noch an der Spitze des Vertrauens in Online-Angebote stehen interessanterweise gerade die Online-Angebote, die von etablierten Medien verantwortet werden, also Online-Angebote von Zeitungen, Zeitschriften und Online-Angebote von Radio- und Fernsehsendern. Das heißt, Glaubwürdigkeit gewinnt man nicht aus dem Stand, sondern Glaubwürdigkeit ist in hohem Maße ein Asset etablierter Medienmarken. Und wenn man hier jetzt diejenigen daneben setzt, die sich häufig im Netz über Politik informieren, dann wird dieses Ranking, dieser Abstand noch deutlicher. Das heißt, großes Vertrauen hier in die Online-Angebote von Zeitungen und Zeitschriften, relativ geringes Vertrauen hier in die erstmal namenlosen Online-Angebote. Das liegt natürlich auch besonders nahe, auch gerade bei der Ausbreitung von Medienmarken im Netz, sich immer bewusst zu sein, welches Asset man da hat mit dem bereits bestehenden Vertrauen in die Medienmarken, sowohl im Printbereich wie hier im Fernsehbereich. Und das heißt natürlich auch, dass man mit diesem Kapital wirklich auch wuchern muss und dass man es pflegen muss. Ich muss gestehen, dass mir die Branche in den letzten Jahren teilweise viel zu defätistisch war. Und man hatte ja manchmal das Gefühl, dass das Vertrauen in die Zukunft von Print verloren gegangen ist. Aber im Grunde genommen kann man sagen, Print ist ja nach wie vor außerordentlich stark. Und gleichzeitig sind es die starken Printmarken, die auch im Netz besondere Beachtung finden und sich außerordentlich positiv hier entwickeln. Wenn man die Entwicklung im Zeitschriftenbereich sich anschaut, sieht man ja auch, dass man überhaupt nicht von einem kontinuierlichen Abwärtstrend ausgehen kann. Wenn wir hier mal die Gesamtkontakte uns anschauen im Zeitschriftenbereich aller in der AWA erfassten Zeitschriften, dann sieht man, dass es da ein Tief gegeben hat 2008, 2009 und dass seither eine positive Entwicklung eingesetzt hat, die Sie ja auch in Ihren harten Verkaufszahlen sehen. Das finde ich ja bemerkenswert. Die weichen Auflagen sind ja abgebaut worden und die harten Auflagen sind aufgebaut worden. Und wenn man sich das mal für Titel anschaut, dann sieht man, unter den erfassten Titel sind fast 100, die zugelegt haben binnen Jahresfrist und 64, die verloren haben. Das zeigt, es gibt keinen Gattungstrend. Es gibt Erfolge und Misserfolge. Und eine entscheidende Frage wird meines Erachtens sein, ich glaube, Sie haben sich auch gestern schon mit der Frage beschäftigt, wie man ausreichend geniale Blattmacher bekommt, kreative Köpfe, die Medienmarken entwickeln können im Printbereich. Manchmal frage ich mich, ob das Klima noch so ist, dass sich geniale Blattmacher wohlfühlen und wirklich entfalten können. Aber die Pflege hier von Medienmarken und auch Investitionen ins Redaktionelle sind außerordentlich wichtig. Und auch der Mut zu neuen Titeln, der ist ja deutlich gewachsen, wie Ihre Statistiken zeigen. Und wenn wir uns mit unseren Daten anschauen, die Reichweitenbilanz insgesamt der Gattung Zeitschriften und die Bilanz der 50 Titel, die im vergangenen Jahrzehnt neu gegründet wurden, dann zeigen gerade Sie eine außerordentlich positive Reichweitenbilanz. Und was natürlich auch besonders erfreulich ist, ist, dass gerade auch in der jungen Generation hier eine Wende geschafft wurde. Und bemerkenswert auch, dass gerade in der Gruppe der intensiven Internetnutzer die Reichweite der Zeitschriften weit überproportional gewachsen ist, während sie in der Gruppe derjenigen, die eher dem Internet distanziert gegenüberstehen oder es nur sehr rudimentär nutzen, die Reichweite gesunken ist. Und die Reichweitenentwicklung der im Netz zeigt auch ein ganz interessantes Phänomen. Am stärksten sind gerade die Sites gewachsen mit einem redaktionellen Inhalt. Und wenn man hier dann auch die einzelnen Medienmarken im Netz beobachtet, dann sieht man außerordentlich eindrucksvolle Entwicklungen ihrer Reichweiten. Das Interessante ist jetzt natürlich, sich dann auch anzuschauen, diese Ausdehnung ins Netz, die viele Printmedien vornehmen. Erreichen Sie da primär dieselben Leute wie mit Ihren Printtiteln oder andere Leute? Sie erreichen ganz klar andere und Sie vergrößern dadurch Ihre Reichweite beträchtlich. Nur mal an einigen Beispielen gezeigt, wenn man die Printreichweite gleich 100 setzt, wie sich dann die Gesamtreichweite aus Print- und Online-Nutzung und dann auch noch App-Nutzung entwickelt, wenn man hier alles aggregiert. Und da sieht man, dass natürlich insbesondere die Titel, die ein internetaffines Publikum bedienen, dass die ihre Reichweite durch das Netz enorm steigern. Die waren natürlich auch an der Spitze der Bewegung und haben das weitaus früher aufgebaut. Aber auch wenn man sich einen Titel anschaut wie den Spiegel, ist ja bemerkenswert, dass er seine Reichweite um über 80% erhöht gegenüber dem reinen Printprodukt. Und es ist auch ein anderes Publikum, das hier erreicht wird, nicht nur im Sinne, es sind andere Personen, sondern eine andere Struktur in Bezug auf die Altersstruktur. Gerade wenn man es am Spiegel das Beispiel fortführt, sieht man, dass hier die Nutzerschaft durch die Präsenz auf beiden Plattformen für die Medienmarke insgesamt deutlich verjüngt wird. Wobei ich immer sehr bemerkenswert finde, dass Printtitel im Netz zwar ein deutlich jüngeres Publikum einsammeln, dass dieses jüngere Publikum aber gleichzeitig trotzdem ähnlich strukturiert ist im Sinne von Sozialstruktur und im Sinne von Interessenstruktur vor allem. Also wenn man das Interessensspektrum von Spiegel Online-Nutzern und Print-Spiegel sich anschaut, dann ist das Interessensspektrum ganz ähnlich gepolt hier. Ein Thema, das in den Diskussionen ja eine große Rolle spielt, auch für die Weiterentwicklung redaktioneller Inhalte, ist die Frage, welche Bedeutung jetzt in Zukunft dialogische Beziehungen zwischen Medien und Rezipienten haben werden. Und da hat man zunächst mal eine relativ überschaubare Gruppe von 8%, bei unter 30-Jährigen 13%, die schon via Internet auf redaktionelle Inhalte reagiert haben. Das ist eine enorme Ausweitung gegenüber dem Response, den man früher hatte bei der Beschränkung auf die Plattform Print. Aber es ist gleichzeitig natürlich eine Minderheit. Also mir hat gestern ein Chefredakteur begeistert gesagt, dass die Medien die Tagesagenda bestimmten, das war gestern. Wir schauen jetzt ins Netz, was uns die Rezipienten sagen, was sie interessiert. Und darauf wollen wir uns zukünftig verstärkt konzentrieren. Kann ich nur sagen, Vorsicht. Denn diese 8% sind zwar eine hochinteressante Gruppe, aber sie sind keineswegs repräsentativ für die große Masse der Rezipienten. Es ist hochinteressant, diese Response hier einzusammeln und stärker in dialogische Prozesse einzutreten. Aber gleichzeitig, wenn man ein Blatt machen will und wenn man ein Online-Angebot machen will, das Breitenwirkung entfaltet, muss man sich immer bewusst sein, dass da eben über 90% sind außerhalb jetzt das Fokus, den man hier hat über diese 8% und dass man die genauso natürlich im Blick haben muss. Die Vorteile des Engagements im Netz und sich hier zu äußern, ich denke, der Kreis wird zunehmen, aber er wird nie viel mehr als 15, 16, 17% ausmachen. Aber in die Dimension kann er hineinwachsen, einfach weil die Eintrittsbarrieren im Netz so gering sind. Und das ist auch das, was hier vor allem als Vorteil genannt wird, des politischen Engagements, der politischen Meinungsäußerung im Netz, dass hier die Bevölkerung vor allem Dingen sagt, es ist ohne Aufwand möglich. Ich muss mich einfach nur hinsetzen, Knopfdruck, und dann habe ich meine Meinung zum Beispiel zu Stuttgart 21 gesagt. Diejenigen, die hier im Netz besonders aktiv sind mit politischen Meinungsäußerungen, für die ist das ein ganz wesentlicher Punkt, fast 90% betonen das. An zweiter Stelle ist etwas, auf das ich Ihre Aufmerksamkeit auch lenken möchte. Man kann anonym bleiben. Und hier vielleicht noch dazu genommen, das zweite rote Ausrufezeichen, man ist dort freier, seine Meinung zu sagen. Man kann jedes Thema oder Ereignis so kommentieren, wie man es möchte. Was sich da natürlich teilweise als Diskussionskultur im Netz entwickelt, ist in Teilen auch keineswegs unproblematisch. Es wird als ein Raum gesehen, wo keine Political Correctness gilt, keine Regel, wo man sich zu allem äußern kann unter Decknamen. Und also mir haben jetzt verstärkt auch Medien, also Redaktionen gesagt, dass sie bei dem Zulassen von Leserreaktionen in Zukunft die anonymen versuchen werden zu unterbinden. Ich halte das für keinen ganz unwichtigen Punkt. Etwas, was die Politik natürlich auch besonders interessiert, sind die letzten beiden Punkte. Die stehen zwar nur bei einer Minderheit hier im Fokus, dass man dort relativ leicht Gleichgesinnte findet und politische Aktionen gut über das Internet planen kann. Aber das ist etwas, was natürlich gerade auch die Kommunalpolitik zunehmend, ich möchte fast sagen, nicht nur erfährt, sondern erleidet. Die Rolle, die das Internet bei kommunalen Großprojekten und Protesten gegen kommunale Großprojekte hier spielt, die kann man gar nicht hoch genug einschätzen. Proteste sind enorm rasch hier organisierbar und das wird ja auch gemacht, nicht nur in Stuttgart, genauso in Mannheim, in anderen Orten, wo solche Großprojekte hier geplant sind. Wenn man sich die politischen Netzaktivisten anschaut, die machen so knapp 10% immerhin der Bevölkerung aus, dann ist das eine Gruppe, die sehr selbstbewusst ist, die sehr meinungsstark ist. Es ist gleichzeitig interessanterweise auch eine Gruppe, die sehr printaffin ist. Man denkt das immer so auseinander, da ist das Netz und da ist Print. Aber der Zusammenhang zwischen Print und Internet ist eng. Und der Zusammenhang zwischen Printaffinität und politischem Interesse ist außerordentlich eng, sodass politisch interessierte Gruppen, auch wenn sie sich in hohem Maße im Netz tummeln, gleichzeitig weit überdurchschnittlich printaffin sind. Hier einmal gezeigt, und das halte ich für einen enorm wichtigen Punkt, wenn sich die Politik mit der Bedeutung von Medien, mit dem Beitrag von Medien hier zur politischen Kultur beschäftigt. Der Anteil, der sich für Politik interessiert, ist in der printaffinen Bevölkerung 80%, in der printabstinenten Bevölkerung 50%. Also wir haben hier eine weite Definition von politischem Interesse, also Leute, die sich zumindest begrenzt für Politik interessieren, gewählt, damit die Ergebnisse nicht deprimierend werden. Und wenn man sich hier jetzt mal die Jungen anschaut, unter 20-jährige Printaffine, 60% von ihnen interessieren sich für Politik, unter 20-jährige Printabstinente, hier hat man gerade einmal 33%. Und wir haben generell auch abseits des Politischen einen außerordentlich engen Zusammenhang zwischen Printaffinität und Interessensspektrum. Also bei umfassend Printaffinen ist das Interessensspektrum deutlich breiter als bei den weitgehend printabstinenten Bevölkerungskreisen. Und das ist besonders ausgeprägt in der jungen Generation. Also da sagt Printmediennutzung noch weitaus mehr über die Gruppe aus, als das in anderen Bevölkerungskreisen der Fall ist. Und in dem Zusammenhang ist eine Entwicklung bemerkenswert und die lässt mich eigentlich nie los, seit wir sie vor, ich glaube, 2-3 Jahren das erste Mal entdeckt haben, dass das Interessensspektrum der jungen Generation heute enger ist, als es vor 10-12 Jahren war. Das ist ja eigentlich erstmal, steht das völlig quer zu der These, dass die Vergrößerung des Informationsangebotes eigentlich eine Gesellschaft informationsorientierter machen muss und damit auch breiter interessiert machen muss. Das ist aber nicht der Fall. Gerade beispielsweise das Interesse an Wirtschaftsthemen ist heute so auf dem Niveau von 80% des Niveaus, das wir noch Ende der 90er Jahre hatten. Noch schlimmer sieht es aus bei Wissenschaft und Forschung, Natur- und Umweltschutz, Kunst- und Kulturszene. Also hier eine deutliche Zurückstufung. Die Politik kommt noch relativ gut weg, aber eben von einem von vornherein relativ niedrigeren Niveau in der jungen Generation. Das hängt natürlich auch damit zusammen, wenn man es nicht schafft, hier eine umfassende Nutzung des Medienspektrums hinzukriegen. Ich bin eine leidenschaftliche Kämpferin dafür, dass man in den Schulen Medienlektüre regelmäßig einbaut, wie das in einigen skandinavischen Ländern durchaus gemacht wird, dass man hier schon Kindern angewöhnt, sich täglich auch über Printmedien und über Online-Medien zu informieren. Das Fernsehen machen sie ohnehin. Aber man sieht ganz deutlich, wenn nicht diese habituelle Information angewöhnt wird, tägliches Informieren gehört dazu, dann entstehen viele Interessen gar nicht erst, weil wenn man sich nur dann informiert, wenn einen etwas interessiert, dann kommt man bei vielem überhaupt nicht darauf, dass es interessant sein könnte. Und das ist eine wesentliche Erklärung dafür, warum hier dieses Interessensspektrum sich so verändert hat. Und vor dem Hintergrund ist es natürlich ein unerfreuliches Ergebnis, dass man bei der unter 30-jährigen Bevölkerung immerhin 30% hat, die weitgehend printabstinent sind. Man hat ein Viertel umfassend printaffine und man hat 45% selektiv printaffine. Das sind vor allem Jüngere, die nur sporadisch eine Tageszeitung lesen und gleichzeitig relativ intensiv Zeitschriften nutzen. Das sind die selektiv printaffinen nach unserer Definition. Und dieser Unterschied zwischen der Bevölkerung und den Jüngeren, das ist eines der wesentlichen Veränderungen, der Veränderung der Medienlandschaft, die wir in den letzten 10, 15 Jahren gesehen haben. Wir haben zunehmend altersspezifische Kommunikations- und Informationskulturen in der Bevölkerung. Das ist aber keineswegs so, dass jetzt diese weitgehend Printabstinenten die sind, die sich vorrangig im Internet informieren. Wenn man sich hier einmal anschaut, die printaffinen jungen Nutzer, das sind die, die sich in allen Medien, auch im Internet, überdurchschnittlich informieren. Und die printdistanzierten Nutzergruppen sind diejenigen, die sich in allen Medien unterdurchschnittlich informieren, auch im Internet. Also von daher ist diese Substitutionsthese, die auch teilweise in der Politik rassiert, die greift viel zu kurz, sondern die Frage ist, wie schaffe ich eine Informationsorientierung in der Bevölkerung? Und wenn ich Informationsorientierung habe, dann habe ich in der Regel eine breite Nutzung aller Medien. Was wir aber sehen, ist eher eine Verengung des Interessensspektrums und der Informationsorientierung und das auch noch schichtbezogen. Man kann nämlich hier sehen, dass sich vor allem die unteren Sozialschichten hier aus Interessengebieten zurückziehen. Das gilt gerade auch für die Politik. Wenn man hier die junge Generation sich wieder anschaut, einen langen Zeitraum nimmt, 1995 bis 2011, sieht man, dass bei den Jüngeren aus den höheren Sozialschichten hat sich das politische Interesse praktisch nicht verändert. Es bleibt auf diesem relativ hohen Niveau. In der Mittelschicht ist es etwas nach unten gesunken, in der Unterschicht ist es deutlich zurückgegangen. Und wir haben eine Auseinanderentwicklung der sozialen Schichten, die nicht nur von einer Auseinanderentwicklung der materiellen Verhältnisse angetrieben ist, sondern die auch angetrieben ist von einer anderen Nutzung der Medien und einer anderen Voraussetzung, mit der Vielfalt sinnvoll umzugehen. Gerade Leseaffinität ist ganz ausgeprägt schichtgebunden. Je höher in der sozialen Schicht, desto ausgeprägter hier die Leseaffinität, der Wunsch, Bücher, Zeitungen, Zeitschriften zu lesen, wann immer man Zeit hat. Auch die Überzeugung, dass man es besser versteht, wenn man es liest. Und das sind dann Gruppen, die sowohl im Netz, das ja auch eine spezifische Art von Medium, von Lesemedium ist, aber gerade auch in Printmedien weit überproportional lesen. Und umgekehrt haben wir in der Unterschicht hier immer weniger Lesefreude, egal welches Medium man sich anschaut. Gerade hier jetzt mal ein ganz anderes Beispiel, Buchlektüre. Der Anteil der Leseabstinenten in den letzten 13 Jahren bei unter 30-Jährigen mit einfacher Schulbildung von gut 40% auf 60% angestiegen. Und die Fülle der Optionen für Information und Unterhaltung, die vergrößert ganz klar die Unterschiede zwischen den sozialen Schichten. Das ist natürlich auch interessant für die Redaktionen, die sich an ein zunehmend spezialisierteres Schichtenpublikum wenden. Wir sehen beispielsweise, dass der Akademikeranteil bei den informierenden Magazinen, Fokus, Spiegel, Stern, auch bei der Zeit kontinuierlich wächst. Also man hat da deutliche Verschiebungen und unterschiedliche Konzentration der verschiedenen Schichten auf unterschiedliche Medienangebote, und zwar in jeder Gattung. Im Fernsehen trennen sich die sozialen Schichten zunehmend bei ihren Präferenzen und auch im Internet. Das Internet wird ganz anders genutzt von den höheren und von den einfachen Sozialschichten. Teile der unteren Sozialschichten kapitulieren und konzentrieren sich verstärkt auf Unterhaltung und persönliche Kommunikation. Und das ist auch eine Entwicklung, wo ich glaube, damit darf man sich in Deutschland nicht abfinden. Die unteren 20% der Bevölkerung fallen in vieler Hinsicht zurück, koppeln sich ab. Und das kann man in erster Linie eigentlich nur bewältigen durch frühkindliche Bildung, schulische Bildung und Medien und Medienerziehung. Ich danke Ihnen.
Vermissen Sie nicht Ihre Anfänge zu Ihrer Lieben.